Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, in der Enzyklika Spe Salvi geht der Papst in der Nummer 41 und unter der römischen Überschrift drittens das Gericht als Lern- und Übungsort der Hoffnung auf das Gericht ein. Im großen Credo der Kirche schließt der Mittelteil, der das Geheimnis Christi von der ewigen Geburt aus dem Vater und von der zeitlichen Geburt aus Maria der Jungfrau über Kreuz und Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft behandelt, mit den Worten: Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Der Ausblick auf das Gericht hat die Christenheit von frühesten Zeiten an als Maßstab des gegenwärtigen Lebens, als Forderung an ihr Gewissen und zugleich als Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit bis in das alltägliche Leben hinein bestimmt. Der Glaube an Christus hat nie nur nach rückwärts und nie nur nach oben, sondern immer auch nach vorn auf die Stunde der Gerechtigkeit hingeblickt, die der Herr wiederholt angekündigt hatte. Dieser Blick nach vorn hat dem Christentum Gegenwartskraft gegeben. Das ist ganz entscheidend, denn menschliches Leben wird anders gestaltet, wenn man glaubt, dass man völlig frei ist und für nichts, was man tut, zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn man aber weiß, dass einer einmal kommen wird und nicht irgendeiner, sondern Gott selber, der fragen wird: Was hast du deinem Nächsten getan? Hast du im Notleidenden mich erkannt? Und dass das über die ganze Ewigkeit entscheidet. Ich glaube, dann wird christliche Lebensgestaltung eine andere Prägung bekommen. Und das ging hinein bis in die Gestaltung der christlichen Kirchenbauten. Sie wollten die kosmische und geschichtliche Weite des Christusglaubens sichtbar machen. Auf der Ostseite wurde der königlich wiederkommende Herr als Bild der Hoffnung dargestellt. An der Westseite, dort wo man in der Regel die Kirche verlassen hat, denn die Kirchen waren ja meistens geostet, das Weltgericht als Bild der Verantwortung unseres Lebens. Es blickte die Gläubigen gerade auf ihrem Weg in den Alltag hinaus an. Also da hat man das noch mitgenommen, wenn man das Gotteshaus verlassen hat, dieses Bild auf das Weltgericht, um zu erkennen, worauf es ankommt. In der Entwicklung der Ikonografie des Gerichts ist dann freilich immer stärker das Drohende und Unheimliche des Gerichts hervorgetreten, das die Künstler offensichtlich mehr faszinierte als der Glanz der Hoffnung. Und diese wurde von der Drohung oft allzu sehr verdeckt. Es hat tatsächlich Phasen in unserer Geschichte gegeben, in der das Gericht geradezu übermächtig geworden ist und die Hoffnung, die Botschaft der Hoffnung, ja, im Vergleich dazu zurückstehen musste. In der Neuzeit hingegen verblasste der Gedanke an das letzte Gericht. Der christliche Glaube wurde individualisiert und ist vor allem auf das eigene Seelenheil ausgerichtet. Die Betrachtung der Weltgeschichte wird stattdessen weitgehend vom Fortschrittsgedanken geprägt. Dennoch ist der tragende Gehalt der Gerichtserwartung nicht einfach verschwunden. Er nimmt nun freilich eine ganz andere Form an. Der Atheismus des 19. und 20. Jahrhunderts ist von seinen Wurzeln und seinem Ziel her ein Moralismus. Ein Protest gegen die Ungerechtigkeiten der Welt und der Weltgeschichte. Eine Welt, in der ein solches Ausmaß an Ungerechtigkeit, an Leid der Unschuldigen und Zynismus der Macht besteht, kann nicht Werk eines guten Gottes sein. Der Gott, der diese Welt zu verantworten hätte, so wird argumentiert, wäre kein gerechter und schon gar nicht ein guter Gott. Und so kommt es, dass um der Moral willen dieser Gott bestritten werden muss. So schien es, da kein Gott ist, der Gerechtigkeit schafft, dass nun der Mensch selbst gerufen ist, die Gerechtigkeit herzustellen. Wenn der Protest gegen Gott angesichts des Leidens der Welt verständlich ist, so ist aber der Anspruch, die Menschheit könne und müsse nun das tun, was kein Gott tut und tun kann, anmaßend und von innen her unwahr. Dass daraus erst die größten Grausamkeiten und Zerstörungen des Rechts folgten, ist kein Zufall, sondern in der inneren Unwahrheit dieses Anspruchs begründet. Ja, letztlich ist es wieder die Urversuchung, jetzt nicht in dem Sinn sein zu wollen wie Gott, sondern tun zu wollen, was Gott tut, nämlich Gerechtigkeit zu schaffen. Und das kann kein menschliches System letztlich leisten. Und wenn man es eben dann versucht, auch durchzusetzen, mit Gewalt auch durchzusetzen, dann wissen wir aufgrund der Geschichte des letzten Jahrhunderts, was dann herauskommt. Eine Welt, die sich selbst Gerechtigkeit schaffen muss, ist eine Welt ohne Hoffnung, so der Papst. Niemand und nichts antwortet auf das Leiden der Jahrhunderte. Niemand und nichts bürgt dafür, dass nicht weiter der Zynismus der Macht, unter welchen ideologischen Verbrämungen auch immer, die Welt beherrscht. So haben die großen Denker der Frankfurter Schule, Max Horkheimer und Theodor Adorno, Atheismus und Theismus gleichermaßen kritisiert. Horkheimer hat radikal bestritten, dass irgendein immanenter Ersatz, also ein innerweltlicher Ersatz, für Gott gefunden werden könne. Freilich hat er auch das Bild des guten und gerechten Gottes abgelehnt. Aber in einer äußersten Radikalisierung des alttestamentlichen Bilderverbotes spricht er von der Sehnsucht nach dem ganz anderen. Zitat Ende. Das unmittelbar bleibt ein Schrei des Verlangens in die Weltgeschichte hinein. Auch Adorno, und das sind eben jetzt ganz wichtige Denker, die die Gegenwart sehr stark bestimmen, Horkheimer, Adorno von der Frankfurter Schule, hat entschieden an dieser Bildlosigkeit festgehalten, die eben auch das Bild des liebenden Gottes ausschließt. Aber er hat auch und immer wieder diese negative Dialektik betont und gesagt, dass Gerechtigkeit, wirkliche Gerechtigkeit, eine Welt verlangen würde, in der nicht nur bestehendes Leid abgeschafft, sondern auch das unwiderruflich Vergangene widerrufen wäre. Das muss man nochmal überlegen. Also bestehendes Leid abschaffen, aber das unwiderrufliche Vergangene müsste widerrufen werden. Was natürlich jetzt vom Menschen aus nicht geht, er kann nicht in die Vergangenheit zurückkehren. Das aber würde im Positiven und darum für den unangemessenen Symbolen ausgedrückt heißen, dass Gerechtigkeit nicht sein kann ohne Auferweckung der Toten. Eine solche Aussicht, so Adorno wieder, bedingte jedoch die Auferstehung des Fleisches. Dem Idealismus, dem Reich des absoluten Geistes, ist das aber ganz fremd. Zitat Ende. Also interessant, wie weit diese Denker auch gekommen sind, dass man gesagt hat, es braucht Gerechtigkeit, aber es darf nicht einfach so sein, dass die Vergangenheit so bleibt, wie sie war. Das muss gefälligst auch einmal verantwortet werden, aufgearbeitet werden. Aber das geht nur, wenn die, die das getan haben, die auch schuldig geworden sind, ja sozusagen wieder leben. Wenn es eine Auferstehung des Fleisches gibt, nur dann kann nochmals das Ganze aufgerollt werden. Interessant, dass Adorno diesen Gedanken festhält. Von der strengen Bildlosigkeit her, die zum ersten Gebot Gottes gehört, kann und muss auch der Christ immer wieder lernen. Der Papst geht dann ein bisschen darauf ein, nämlich auf das vierte Laterankonzil, da geht es um die Analogie, dass wir zwar von Gott sprechen können, aber das, was wir als Vergleichspunkt hernehmen, er ist zum Beispiel wie die Sonne, wie das Licht, sagt der Christus selber auch im Evangelium des vorgestrigen Tages, aber die Unähnlichkeit ist immer noch größer als die Ähnlichkeit. Das hat das vierte Laterankonzil festgestellt. Dennoch kann die Bildlosigkeit für den Glaubenden nicht so weit gehen, dass er, wie Horkheimer und Adorno meinten, im Nein zu den beiden Behauptungen zum Theismus und zum Atheismus stehen bleiben müsste. Gott hat sich selbst ein Bild gegeben, im menschgewordenen Christus. In ihm, dem Gekreuzigten, ist die Verneinung falscher Gottesbilder bis zum Äußersten gesteigert. Nun zeigt Gott gerade in der Gestalt des Leidenden, der die Gottverlassenheit des Menschen mitträgt, sein eigenes Gesicht. Dieser unschuldig Leidende ist zur Hoffnungsgewissheit geworden. Gott gibt es und Gott weiß, Gerechtigkeit zu schaffen, auf eine Weise, die wir nicht erdenken können, aber doch im Glauben ahnen dürfen. Ja, es gibt die Auferstehung des Fleisches, es gibt die Gerechtigkeit, es gibt den Widerruf des vergangenen Leidens, es gibt die Wiedergutmachung, die das Recht herstellt. Daher ist der Glaube an das letzte Gericht zuallererst und zuallermeist Hoffnung. Die Hoffnung, deren Notwendigkeit gerade im Streit der letzten Jahrhunderte deutlich geworden ist. Ich bin überzeugt, so der Papst, wirklich starke Formulierungen, dass die Frage der Gerechtigkeit das eigentlich jedenfalls das stärkste Argument für den Glauben an das ewige Leben ist. Da habe ich ein Buch gefunden von Kardinal Fantoin und da wird beschrieben, dass er 13 Jahre davon 9 in Isolationshaft bei den Kommunisten saß und nur der Glaube hat ihn davor bewahrt, psychisch völlig durchzudrehen. Aber ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Leuten das geschehen ist, die eben nicht dieses Geschenk des Glaubens hatten und dann als, ja, wie Solzhenitsyn einmal gesagt hat, speichetriefende Idioten entlassen worden sind, die nicht mehr wussten, wer sie selber waren. Und das sind Taten, die wirklich vor Gottes Angesicht schreien nach Gerechtigkeit, dass die Täter, die so etwas Menschen zufügen, nicht einfach ungestraft davonkommen. Und deshalb hat der Papst völlig recht, diese Forderung nach der Gerechtigkeit ist das stärkste Argument für das Gericht. Es segne und behüte sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.